Jo, hallo zusammen zu unserem Poke-Talk, heute mit Marvin.
Ich weiß gar nicht, ob ich die Kamera gucke oder sind hier?
Du kannst gerne mich angucken. Okay. Für die Leute, die uns hören, es gibt uns auch auf YouTube, da könnt ihr uns sehen. Wir sitzen gerade in deinem Laden, in eurem Laden. Ihr seid ein Familienbetrieb, ihr habt euch Pokémon verschrieben, ihr habt hier geile Angestellte, geile Leute. Und ich habe gesagt, ich komme vorbei, wir machen einen Live-Podcast, weil Hamburg nach, wo sind wir genau?
Osterrönfeld, also Osterrönfeld. Bei Rendsburg.
50 Minuten habe ich vom Büro aus.
Ja, genau, ungefähr, je nachdem wie...
Das war easy. So, jetzt erzähl mal, wie kommt es dazu, dass du hier so einen Laden...
Ne? Im Nirgendwo.
Ja, im Nirgendwo. Du hast mir ja aufgeklärt, es ist ja in der Nähe von Kiel.
Ja.
Wenn man jetzt Kiel nicht mehr als Nirgendwo bezeichnet.
Ja.
Weil die Kieler Woche kennt ihr vielleicht eine oder andere noch.
Ja, war ja letzte Woche.
Doch, siehst du wohl. Hm. Dann, ne, dann sagt man, ist es um die Ecke. Ich bin jetzt 50 Minuten aus Hamburg gefahren. Hamburger Norden, Flughafen, das war cool. Das
ja, ist doch ganz einfach. Du musst einfach nur die Autobahn hochfahren und einmal links abbiegen, bist du schon hier. Also von der Anbindung her, deswegen sind ganz viele Fähren mittlerweile hier überall, also nur Münster, Osterrönfeld, vielleicht Schleswig auch so ein bisschen, die siedeln sich jetzt hier alle an, hier kommen die ganzen Logistiker jetzt hin, weil hier die Anbindung super gut ist. Also kommst du schneller voran als sonst wo.
Ja, ich muss auch sagen, also hier hochzufahren war gar kein Thema.
Nee.
So, ich habe das auch ein bisschen dokumentiert, die Reise, das könnt ihr euch demnächst gerne mal angucken. Das ist aber wirklich, also teilweise echt tiefste Schleswig-Holstein. Ich darf das sagen, ich bin ja alter Flensburger. Insofern ist das, glaube ich, erlaubt. Ich darf das so sagen. Aber sonst ist hier eigentlich nicht viel los. Und hier auf einmal steht man hier und es ist eine Oase.
Ja, für Pokémon.
Also man hat hier lauter Pokémon-Produkte. Ich beschreibe euch das mal kurz. Ihr könnt es auch gerne im Video angucken. Aber du hast einfach jede Art von modernen Boostern hier stehen. Also du kannst alles haben. Alle ETBs kriegst du. Es sind auch Schätze dabei. Und das hast du. Warum hast du hier einen Laden aufgemacht?
Das ist eine gute Frage. Ja. Wir sind eigentlich alle aus diesem Dorf hier. Also ich bin ursprünglich aus Sörönfeld, war in Hannover und so weiter. Und mein Bruder war auch immer Kieler. Und haben wir gedacht, wo gehen wir hin? Dann haben wir ganz lange nach einer Immobilie gesucht. Dann hat aber das nicht gepasst, weil wir keine Garage hatten und alles Mögliche. Aber hier war irgendwie alles perfekt, weil die Lage gut ist. Hier ist gleich die Schwebefähre. Hier kommen eigentlich normalerweise super viele Touristen. Jetzt ist gleich, also jetzt geht langsam die... Powerphase, sage ich immer, los mit den ganzen Kunden, weil jetzt kommen die ganzen Urlauber in Schleswig-Holstein, weil jeder möchte ja hier Urlaub machen.
Ah, ja. Die Urlauber habt ihr hier zum Beispiel auch.
Ganz, ganz viele, ja.
Ja, logisch, macht Sinn.
Und dann geht's, und hier ist eigentlich, denke ich mal, nächste, übernächste Woche eigentlich die Hölle los. Es ist meistens immer Donnerstag, Freitag, Samstag viel los hier, jetzt unter der Woche nicht so viel. Aber wir brauchen die Laufkundschaft sozusagen nicht. Ich glaube, hier kommen so oder so jeder, der sich mit Pokémon auskennt, sucht einmal bei uns bei Google und dann denkt er auch, Schleswig-Holstein ist doch nicht so weit, fahre ich mir hin.
So wie ich.
Ja, genau.
Aber ich finde es, was ich ziemlich, ziemlich geil finde. Ne? Als ich hier so angekommen bin um die Ecke, hier ist ja erstmal nicht viel, so aus Hamburger Sicht. Und dann kommt man hier rein und sieht, boah, hier ist schon ganz schön was geboten. Ne? Und jetzt sind wir sitzen hier an Tischen, da kann auch gespielt werden.
Ja.
Wie oft passiert das denn?
Wir haben, bei Pokémon dürfen wir nicht, weil wir Poké im Namen haben.
Erklär mal.
Weil es eine Poké-G-Dude, auch der Laden heißt Poké-G-Dude. Ja. Und laut Pokémon dürfen wir wegen Copyright-Rechten keine Pokémon-Turniere ausüben, leider.
Wild, okay, wild.
Ja. Ja. Lustige andere Shops, die Poké im Namen haben, dürfen es, aber bei Poké-G-Dude ist es immer so, also seit wir angefangen haben, bei uns ist es wirklich super anstrengend, irgendwo reinzukommen, sei es bei Amigo oder sonst wo. Also wir müssen sie mal anfragen, bevor wir irgendwas machen dürfen. Ich glaube, es kommt immer so ein bisschen, vielleicht durch die Bekanntheit habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, ne, dass wir immer also alles 100% machen müssen, bevor wir irgendwas machen dürfen. Aber Pokémon machen wir leider nicht, aber One Piece machen wir ganz viel hier.
Ah, okay,
One krass. Piece, ja.
Deswegen sehen wir auch die Matten jetzt.
Genau, One Piece ist, machen wir eigentlich fast jede Woche sozusagen. Pre-Release-Turniere ist immer komplette Wochenenden ausgebucht eigentlich. Hier ist dann aber auch voll.
Ne? Okay. Ja. Ja, krass. Also Urlauber haben wir einmal. Wir haben hier One-Piece-Turniere. Aber es ist, wenn man ehrlich ist, ist es in erster Linie hier im Pokémon-Laden. So.
Ja.
Wie bist du denn in das Hobby gekommen und hast irgendwann gesagt, ihr macht ein Business daraus, ein Familienbetrieb, sehr erfolgreich. Wie war so die Reise? Erzähl mal kurz.
Ich habe studiert, habe dann aufgehört zu studieren, habe dann bei Volkswagen in Hannover angefangen.
Das soll alles passieren, ja.
Ja, genau. Ja,
dann, Leben.
Und dann habe ich geguckt, wo ich mein Geld investiere, in Anführungsstrichen. Da habe ich lange geguckt, Aktien und so, überhaupt keine Ahnung gehabt, wollte ich auch gar nicht, weil das genauso wie Bitcoin hätte ich da mal angefangen, aber naja. Aber ich wollte einfach wieder was machen, wo ich richtig Lust drauf habe. Und dann kam Pokémon und in der ersten Linie war es gar nicht so 100% Investment, weil ich habe immer nur ganze Master-Sets gekauft, damals Base-Hit, hat nichts gekostet damals. Ja. Ne? Zapdos PSA 10, 80 Euro damals und so weiter, also gar nichts. Aber dann hat es irgendwann losgelegt mit, ich wollte alle Charizards in der PSA 10 haben. Ja, okay, und dann hatte ich das Geld aber nicht. Dann habe ich meinen Bruder ins Boot geholt. Also Mike hatte davor auch überhaupt keine Ahnung von Sammelkarten eigentlich und er war immer der Geldgeber für mich.
Ja.
Und dann hat er mir sein Geld gegeben und dann habe ich eben da von diesem, mit diesem Geld angefangen zu wirtschaften. Und es hat immer super gut geklappt.
Geil.
Deswegen hat man mir immer mehr Geld gegeben sozusagen. Und dann war 2021 der absolute Hype. Und dann sind ja alle Kartenpreise, ich meine PSA 9, Glurak damals für 9, für 120 Euro gekauft, PSA 10, 600. Die kosten auf einmal 25.000 Euro oder noch mehr.
Hast du die denn dann verkauft?
Ein paar habe ich verkauft, aber okay, auch nur, um das Business, das Streaming zu auszubauen.
Gut, du sagst jetzt das Business. Wir sitzen zwar in einem Laden, das stellt man sich immer sehr romantisch vor, aber das Geld wird halt zum großen Teil auch im Streaming verdient. Ne?
Ja.
So, was macht ihr denn da alles im Streaming? Für die Leute, die das vielleicht nicht wissen und sich so sagen, okay, erste Lehre wäre vielleicht zu sagen, okay, du kannst einen Laden eröffnen, dann musst du aber vielleicht auch noch den Online Bereich auch noch mit abdecken oder sagst du schon Streaming? Jetzt bist du ja sehr präsent, dein Bruder ja auch. Das heißt, ihr arbeitet da sehr, sehr viel. Was macht ihr da so? Was tut ihr so in diesem Streaming?
Also kurz ein Eingangs- oder Einleitungssatz, mach das bitte nicht. Das ist wirklich richtig harte Arbeit, Pokémon, weil du hast die Margen nicht. Ich sehe es ja immer, wir beide sehen das, es kommen immer neue Shops. Natürlich haben sie auch das Budget nicht, vielleicht ist es hobbymäßig und so weiter, aber es ist wirklich knallhart. Also ich glaube, kein Bereich ist härter fast als Sammelkarten, weil sich ja jeder immer unterbietet oder was auch immer. Aktuell ist eine gute Phase, muss man auch mal ehrlich sagen, aber normalerweise die Jahre davor war eine Katastrophe immer. Also hauptsächlich haben wir so angefangen mit Streaming. Ich habe ja angefangen mit YouTube, habe erklärt, was Grading ist. Ich glaube, einer der ersten, der überhaupt gesagt hat, was Grading ist, wie man das macht und so weiter. So haben wir angefangen und dann haben wir irgendwann dieses Boxbreak angefangen. Dann waren wir auch mit Boutique zu die ersten. Haben so, ich glaube, mit 10 Eevee Heroes damals haben wir angefangen.
Wahnsinn, ja. Das kann man heute auch nicht mehr machen.
Genau, damals für 60 Euro verkauft. Super günstig, da war der japanische Markt noch nicht so groß. Und hat sich das alles so geleppert. Ne, wo ein PSA Mittelsmann und da war ja so ein kleiner Vorfall mal mit Latkins, das war früher ein Mittelsmann für PSA. Ja, ist
pleite gegangen.
Genau, ist pleite gegangen und darüber haben wir eingesendet und dann hat das Geld nicht gezahlt und so weiter.
Alte Geschichte.
Alte Geschichte, aber dann sage ich, aber es ist trotzdem ein wichtiges Geschichtseigentum der Firma Pokedjut, weil nach, als dieser Komplott oder was auch immer das da war, vorbei war, sind wir so gewachsen. Ne, dieser Inhalt von 2-3 Jahren explodiert, muss ich das einfach sagen. Also dann hatten wir Zeit für Streaming, dann hatten wir Zeit für den Online-Shop, dann hatten wir Zeit für wirklich gute Grading-Arbeiten, hatten wir Zeit für den lokalen Shop, den wir jetzt hier aufgebaut haben. Wir sind da wirklich explodiert in den 2-3 Jahren, wo wir nicht diese Baustelle hatten. Und ja, das sind die Bereiche, die wir haben. Und welcher der beste ist, ist immer sehr, sehr unterschiedlich. Manchmal ist Grading sehr, sehr gut. Jetzt in der Sommerzeit ist Grading nicht mehr so gut. Ja. Jetzt ist gerade Streaming gut und der Online-Shop ist wieder gut durch den Hype. Aber im nächsten Monat kann es wieder sein, dass Streaming nicht so gut läuft und so weiter und so fort. Das ist sehr volatil.
Okay, das ist sehr volatil. Ich finde es ganz spannend. Man sieht hier zwar an den Wänden ein paar Karten, aber jetzt nicht so viele im Verhältnis zu Boostern am Ende des Tages. Jetzt sagst du, jetzt ist aber das andere Geschäft auch sehr volatil. Ich höre eigentlich immer, Karten sind volatil, während aber zum Beispiel Boosterboxen nicht besonders volatil sind.
Genau.
Das sagt man ja immer so auch im Investing. Ja. So, jetzt ist meine Frage mal an dich. Wenn du sagst, dein Geschäft ist aber auch volatil, hängt das immer stark mit dem Set raus, das gerade kommt? Also ich sag mal so, wenn ein extrem gutes Set kommt, dass das dann sagen wir mal Terror Festival kommt raus. So. Das ist dann für dich besonders lohnenswert, wenn das Set besonders gut ist? Oder verdienst du eigentlich genauso an Journey Together genauso viel?
Aktuell verdienen wir nicht so viel an den Sets, weil wir die Menge nicht bekommen.
Ja.
Das ist das Problem. Also gutes Beispiel, deswegen, es gibt ja Leute, die meckern, ihr verkauft die Displays für 180 Euro, EWG Rewind als Beispiel im Shop.
Ja.
Ja, wir kriegen aber auch nur irgendwie 12 Stück oder sowas davon.
Logisch.
Früher haben wir 2000 Stück bekommen und mussten sie dann für 105 Euro verkaufen. Da war dann eben die Marge haben wir durch die Menge gemacht. Und jetzt haben wir eben wenig Marge, haben wir jetzt viel Marge in Anführungsstrichen, aber wenig Menge. Das ist aktuell immer, sagen wir, die Hype-Phase ist die blödeste Phase, weil wir die Produkte eigentlich da haben. Entweder sind die sofort ausverkauft oder kaufen ein anderer Scalper und verkauft sie bei Cardmarket oder sowas. Das ist immer so gerade die Krux. Aber ja, ist, also ich sag mal, für den Shop ist Booster schon gut, aber ich glaube, mehr Marge, das machen, deswegen machen es aktuell so viele, ist in Karten, Einzelkarten.
Ja.
Weil da hast du nicht, da hast du kein Vergleichsprodukt so wirklich, weil du hast immer noch die Variation Niemand, also den Zustand Niemand, Mint oder was auch immer. Ist ein bisschen warm hier.
Ja, ihr müsst wissen, ja, wir nehmen hier gerade bei 32 Grad in Schleswig-Holstein auf. Ich glaube, das habe ich die letzten 20 Jahre
das nicht stimmt, erlebt. Deswegen also, bin ich hier ein bisschen am Schwitzen.
Ja, ja, ich auch, das ist Wahnsinn.
Genau, da hast du die Variation und kannst sagen, ja, da habe ich mal 10 Euro Marge auf eine 20-Euro-Karte als Beispiel, weil die gut angekauft hast oder eine Sammelauflösung oder was auch immer. Aber Boosterboxen wird sich immer sehr, sehr stark an den Markt orientiert. Wenn ich jetzt eine Boosterbox für 200 Euro gekauft habe und der Marktpreis auf 200 ist, kriege ich auch nur 200 dafür. Sonst wird es keiner kaufen.
Ja.
Außer vielleicht die Persona Mutter oder sowas. Aber die haben wir nicht als Kaufkraft leider.
Ja, okay. Das finde ich halt relativ spannend. Ne? Also man, so Boosterboxen, sagt man das, Karten auch. Nur jetzt gehen ja momentan extrem viele in Karten. Viele Leute reden auch von einem Hype. Ich glaube, die müssen wir jetzt mal differenzieren. Wenn du von Hype sprichst, würdest du die modernen Karten mit einschließen oder würdest du sagen, der Hype betrifft wieder nur die Vintage-Karten?
Es ist immer unterschiedlich. Wir hatten, glaube ich, vor ein paar Monaten einen Hype von den neueren Karten. Also alle Altarts sind ja auf einmal wirklich gut gestiegen.
Ja. Fairerweise muss man natürlich auch sagen, dass die gestiegen sind, auch aus den guten Sets heraus, die dann wenig verfügbar waren.
Genau.
Und das waren auch geile Karten und die Karten sind auch gut. Und man hat so ein bisschen diesen Panik, dass man Schwert und Schild nochmal verpasst.
Genau.
Mit den Karten, die alle um die 100 Euro waren und die jetzt alle irgendwie bei 700 stehen oder so.
Das ist ja auch irgendwie ein Paradoxum, dass, weiß nicht, die Boosterboxen sehr, sehr teuer sind, aber die Einzelkarten jetzt wieder ein bisschen runtergehen. Und die Boosterboxen aber da bleiben, wo sie sind.
Ja, ich glaube,
müssen sie auch runtergehen, aber es ist...
Ich glaube, es ist eigentlich relativ logisch, weil ja die Menschen, die jetzt momentan im Pokémon hin sind, du sagtest gerade, wir hatten ja die Mutter und die Kinder, die würden wahrscheinlich eher über die Karten gehen.
Genau.
So ein verrückter Sammler wie ich geht auch eher über die Karten. Aber sag ich mal, alles, was Investment ist oder alles, was kurze Scalper-Gewinne sind, die gehen ja über Boosterboxen. Das heißt, eigentlich ist ja das Rare die Boosterbox gewesen, ne? Und es ist jetzt nicht mehr die Karte.
Deswegen
die Karte, glaube ich, spiegelt jetzt momentan in den modernen Sets schon realistisch den Markt und die Preise wieder. Die wird jetzt wieder so eine Kurve nehmen, fällt jetzt wieder ab, dann kann man die vielleicht jetzt mal kaufen. Aber dass die, glaube ich, ins Bodenlose stürzen, ne? kann ich mir beim modernen nicht mehr vorstellen.
Das passiert nicht mehr so krass.
Also die Pikachu, würde ich sagen, okay, so aus Stella Crown, die wird nochmal irgendwie, die lebt es nicht, Searching Sparks. Die wird es nicht lange überleben quasi, aber die anderen High-End-Karten, den sieht man das ja mittlerweile an, man lernt das ja, welche Karten irgendwann an Wert gewinnen werden. Ne?
Ja.
Okay, finde ich aber spannend. Das heißt, du bist ja jetzt dann hart in diesem Boosterboxen-Geschäft. Ihr seid ja, sag ich mal, dafür bekannt, dass ihr sehr faire Preise euren Kunden gegenüber habt.
Ja.
Ihr habt sehr viel Transparenz. Also ich verstehe gar nicht, wie man bei euch auf den Shop gehen kann und sagen kann, das ist aber teuer. Ihr habt ja vorher, wenn man euch irgendwie folgt, ja schon gesagt, welche Mengen sind gekommen, wie können wir das verkaufen, wie können wir das machen. Ich finde, das zeichnet sich ja auch aus. Und bei euch hat man auch das Gefühl, man weiß ja, bei wem man kauft.
Ja.
Also ob man dich jetzt mag oder nicht, das kann
jeder entscheiden. Genau,
aber ich kann mich darauf verlassen.
Ja.
Also ich habe schon sehr oft bei euch.
Also ich bin auch immer offen und ehrlich. Das ist, glaube ich, kann man auch negativ.
Genau.
Ich bin manchmal auch doof, muss man sagen, weil ich offen und ehrlich sage, was mein Einkaufspreis ist und so weiter.
Absolut.
Das macht kein anderer Shop oder wenige, sagen wir es mal so. Und da, zumindest wer unsere Streams guckt. Ne? Ich reagiere auf die Kritik hier auch, weil ich das natürlich als Feedback aufnehme und dann versuche, das eine Lösung zu finden für beide Seiten. Aber oftmals ist es keine Lösung, weil es ist nicht rentabel oder es macht keinen Sinn für uns, zumindest businessmäßig. Und das wird natürlich manchmal negativ aufgenommen, genauso wie positiv, wie du es jetzt gerade sagst. Bei uns transparenter geht es eigentlich auch gar nicht. Also ich halte mein Gesicht eigentlich wöchentlich zur Schau und sage, was passiert und was nicht passiert. Genauso wie mit den Mengen zum Beispiel. Ne? Also ich kann natürlich auch ewig Rivalen für 200 netto nachkaufen, für 400 Stück, aber ich kriege sie dann nicht verkauft. So, ne?
Ja gut, das ist auch so ein Thema. Ne? Also mir geben halt Boosterboxen gar nichts.
Ja.
Und deswegen, wie glaubst du, wird es irgendwann so eine Investment-Bubble geben?
Wir sind gerade dran.
Oder weil jeder Vollidiot jetzt gemerkt hat, ich kann mir die Sachen ja einfach zurücklegen und sagen, ich warte jetzt einfach mal ab. Nach zwei Jahren gibt es den ersten, nach drei Jahren gibt es den vierten. Werden die Leute immer weiter kaufen geschlossen, weil das Sammlerstück Boosterbox ist ja echt scheiße.
Ist
nicht cool, oder?
Ja, es geht.
Also kannst du die angucken? Hast du dasselbe Gefühl, wenn du eine Boosterbox in der Hand hast, als hättest du die Karte? Oder ich kam hier rein und fragte, ich brauche ein Kapador von dir, eins muss ich heute mitnehmen. Ja. da haben wir uns anders drüber unterhalten, als würde ich jetzt, sag ich mal, hier Paradox Rift mitnehmen.
Das stimmt. Oder so. Das ist immer ein ganz schwieriger Punkt bei mir, selbst wenn ich investiere, weil ich Karten liebe. Ja. Und ich weiß, wenn ich die Karte für 5.000 Euro als Beispiel kaufe, überlege ich schon im Kopf, wenn ich aber für die 5.000 Euro Terrastral Festival Displays kaufe, ist es viel, viel besser für die Zukunft als diese Karte.
Ja, klar.
Weil diese Karte steigt in der Regel meistens immer nur um 5-10%, fast wie die Inflation so ein bisschen. Jetzt haben wir gerade, wie du hattest ja schon mal gefragt, was ist besser fürs Investment, oder es geht gerade immer nur der Bereich Vintage oder neue Altarts. Genau, aktuell ist ja wirklich der Vintage-Hype crazy. Also den hatte ich, der ist höher als 2021, deswegen verkaufe ich jetzt ein paar Schmuckstücke meiner Sammlung bei eBay gerade.
Und kaufst sie dann wahrscheinlich mal wieder ein.
Ja, oder? Genau. Also alle Fuller Poncho Pikachus, die schmeiße ich jetzt auf den Markt.
Ja.
Vielleicht ist auch nicht der höchste Punkt, aber ich gebe sie ab. Das ist ein wichtiger Punkt oftmals, weil ich kann sie natürlich 30 Jahre behalten, aber mit dem Geld, was ich jetzt abgebe, kann ich wieder neue Sachen kaufen, wo ich weiß, es ist besser, oder ich kriege damit mehr Geld in Anführungsstrichen, als wenn ich sie jetzt lange
behalte. Wie verkaufst du? Du bist ja Händler. Ich finde dich ja jetzt hier nicht gerade im Laden. Was ist dein Weg, denn die Karten zu verkaufen?
Das war auch ein Schritt für uns, diesen eBay-Account ins Leben zu rufen. Wir haben ja die Geo-Auction.
Ja.
Damit haben wir unsere Reputation auf eBay ein bisschen aufgebaut mit den Bewertungen und so weiter. Und jetzt geben wir unsere High-End-Karten, weil die schon eine hohe Reputation international haben, jetzt auch ein bisschen bei unserem eigenen eBay-Account ab. Und läuft sehr, sehr gut. Ist natürlich international. Die dicken Dinger gehen immer nach Amerika oder Saudi-Arabien oder was auch immer. Das wird hier nicht in Deutschland hauptsächlich landen.
Das ist tatsächlich so, dass diese High-End-Karten, wo man fragt, wer kauft die, hast du gerade gesagt, das sind Leute, denen ist es egal mit dem Geld. Ne?
Höchstwahrscheinlich ja viele.
Ja, ja, weil man muss ja sagen, die können es ja nicht als Investment sehen.
Ich glaube auch nicht.
Also wenn du 5.600 Euro für eine Karte zahlst.
Also wenn du jetzt, ich glaube jetzt ist, also natürlich, es sind ja manchmal Karten dabei, wie das Legendary Charizard PSA 10 gibt es 88 Mal auf der Welt. So, und 88 ist eine englische Karte, ist die beliebteste oder einer der beliebtesten Sets überhaupt. Da gibt es nicht viele, die sie haben und auch weggeben, weil das ja meistens schon geschlossene Collections sind.
Mhm.
Und also ich hoffe mir da schon eigentlich einen guten Preis. Sonst
wäre
ich traurig so ein bisschen, weil die will ich auch nicht weggeben.
Ja.
Das sind zum Beispiel, zwei Karten, wo ich traurig wäre. Die werde ich auch nie wiedersehen. Das ist wahrscheinlich einmal das Legendary Charizard, was ich jetzt abgebe. Aber ich glaube, jetzt ist der Punkt, wo ich es abgeben muss.
Okay.
Und einmal dieses Mute, wo das Sketch drauf ist.
Ja.
Mit Arita. Mit 10-10. Also besser geht es fast gar nicht. Das sind so zwei Sachen, die mir wirklich wehtun, die abzugeben. Aber ich kriege dadurch höchstlich einen großen Vorteil. Und die anderen Kram, die Mario Pikachus, und die kriege ich alle wieder. Das mache ich keine Sorgen. Weil die Pop zu groß.
Ne? Hast du denn noch Freude am Karten im Privaten?
Ja.
Oder ist es jetzt komplett Business geworden? Weil du reißt ja so viel auf, sag ich mal. Oder du hast ja so viele In-Streams. Es ist immer Thema und es ist immer verfügbar. Und wenn du eine Karte haben willst, kannst du die mit deinem Business ja auch jederzeit zulegen. Es ist ja jetzt nicht so wie der Sammler, der jetzt auf die Jagd geht und das irgendwann mal zum guten Preis und sagt, hoffentlich kann ich mir die Karte irgendwann leisten. So ein Student, der sagt, boah, jetzt ist Aerodactyl, das möchte ich aus Lost Origin. Ich weiß, es ist eigentlich zu teuer, aber ey, meine Freunde geben noch 20 Euro dazu, dann kann ich es mir wirklich so.
Ja.
Ist ja was anderes. Hast du noch immer dieses Gefühl bei diesen Karten oder bist du voll mit High-End-Karten oder wie ist dein Gespür zu Karten?
Das ist eine gute Frage. Also ich sitze immer, also ich habe auch eine Tochter mittlerweile, ich sitze nicht mehr so wie früher. Habe ich ja gesagt, ich habe ja Stunden bei eBay Kleinanzeigen. Ja. eBay Kleinanzeigen gucke ich gar nicht mehr. Das ist viel zu Zeit. Auch wenn Zeit habe ich einfach nicht mehr dafür. Aber ich gehe zu den Auktionshäusern, Heritage und so, da hole ich mir die Karten. Und wenn mir eine Karte super gefällt und ich die unbedingt brauche, dann versuche ich natürlich, den günstigsten Preis zu bekommen. Aber oftmals ist es nicht der günstigste Preis. Ne?
Ja, man kauft ja auch dann die Zeit wieder zurück.
Genau,
die Verfügbarkeit, man kennt den Händler.
Genau, also ich sage mal, gibt es so ein Kartenspiel Hearthstone oder so von Blizzard, aber mit diesen ist ja auch so, da kannst du entweder spielst du ganz, ganz lange und kriegst die Booster oder du kaufst sie einfach. Ich kaufe sie mir sozusagen. Ist einfach so. Und ich sammle aber auch Karten, die sonst niemals auf dem Markt wären. Also ich sammle kein Giratina Altart, sondern ich suche Trophy-Karten, solche Sachen.
Jetzt würdest du den Leuten, die uns jetzt hören, da kann ich mir vorstellen, dass viele auch von diesem eigenen, so romantische Vorstellung des eigenen Pokémon-Ladens haben oder ihr Lebensunterhalt damit verdienen. Ich weiß, du bist jetzt sehr glücklich, es ist alles hervorragend, es ist alles so, aber würdest du Leuten empfehlen, einen Pokémon-Laden derzeit aufzumachen, weil es ist ja jetzt Hype, die Karten sind sehr beliebt, das Franchise müsste stabil sein. Also viele Leute sagen ja immer so, ja, wer weiß, wie lange es noch geht, wenn ich mir überlege, wie Star Wars läuft, habe ich bei Pokémon wenig Sorgen, dass das irgendwann mal weg ist vom Markt. Vielleicht sind die mit diesen Riesenpreise oder so, aber dass das ganz verschwindet, kann ich mir ganz schwer vorstellen. Die neue Anime-Serie, die Spiele, es funktioniert. Würdest du, das wäre aber eigentlich ein sicheres Ding, wo du sagen müsstest, ja, dann mache ich doch einen Laden dafür auf.
Also es ist immer so für mich zwei Paar Schuhe, Laden öffnen, sein Hobby zu verwirklichen und wirklich Business zu machen. Also wenn du wirklich die Passion hast, mach das gerne, aber das sind rattenschwanzvolle Aufgaben, die du hast. Es ist, wie gesagt, ich liebe Pokémon, ich mache fast kaum Pokémon nur noch. Ich mache Steuern, muss meine Mitarbeiter bezahlen letztendlich, ja. Muss die Versicherung machen, da passiert was, das Paket geht verloren. Ich meine, eigentlich scheiße. Also es macht mir alles keinen Spaß sozusagen. Aber was mir wieder Spaß macht, ist das Streaming, dann wieder Sachen zu öffnen mit Leuten, so wie dich, über die Pokémon-Community oder allgemein.
Also was anderes.
Ja, zu reden. Ja, so, das macht mir super Spaß. Deswegen mag ich das auch gerne. Und ich sage immer zu jedem Jahr, weil das eigentlich mein Hobby ist.
Ja, aber deswegen durfte ich ja kommen,
weil du Jahr sagst. Ja, ich sage auch deswegen. Mir macht das so Spaß, über diese Thematik zu sprechen. Aber es ist eben, wer Lust hat, Steuern zu machen, ich meine, du fängst ja meistens immer als Einzelfirma an.
Also, das ist easy,
genau,
oder?
Genau, das ist einfach.
Also aber das interessiert das
Finanzamt. Es geht ja immer relativ schnell. Ja. Du bist, also es gibt ja eigentlich kein Kleinunternehmen, du bist Kleinunternehmer und dann bist du ja über diese 25.000 oder mittlerweile und dann geht es ja schon los mit Umsatzsteuer und so weiter.
Also das ist auch vielleicht mal an alle Leute, die uns hier so hören, das ist auch aus meiner Erfahrung heraus, wenn du da drunter bleibst oder wenn du halt so merkst, ey, ich mache das echt nicht gewerblich mit Gewinnerzielungsabsicht, bleib beim Sammeln, bleib beim Hobby, nimm das Geld mit, das kann euch, sag ich mir jetzt ganz blöd, auch keiner nachweisen, ihr wisst schon, wenn ihr Gewerbe seid, das merkt ihr, selber, wenn ihr Gewerbe seid. Das Zweite ist, wenn du da reingehst, ich glaube als Einzelperson gar kein Problem, weil du auch alles, dir alle Prozesse und alles immer nachvollziehen kannst, aber gerade wenn du so Boxbreaks machst, und dann erklär mal ein Finanzamt, ja, ich habe für 120 Euro, das waren noch Preise, Booster, Boxes geöffnet und erzähl dann, die Karten haben wieder einen Gegenwert, aber die sind ja volatil, die können morgen auch nicht mehr so viel wert sein und jetzt verkaufst du die Karte oder eben auch nicht, aber hast sie im Bestand. Ihr macht euch keine Vorstellung, was so ein Geschäft, wenn da mal einer kommt und nachfragt, was das bedeutet und du musst in Deutschland auskunftsfähig sein.
Ja.
Deswegen stellt euch das nicht so leicht vor. Das ist jetzt auch, das Finanzamt ist nicht böse, sondern es ist halt so, das Geschäftsmodell ist halt sehr schwierig.
Ja,
es kostet viele verschiedene Sachen,
genau. Ja. Weil es, das Dokumentieren ist eben das super Aufwendige. Ne?
Genau.
Wie du schon sagtest, ich kaufe eine Box für 100 Euro, mache sie auf, ziehe eine Karte, die 300 Euro wert ist. Was schreibst du jetzt als Inventar rein?
Genau. Und was habt ihr noch so vor jetzt in Zukunft? Also ich habe dich in Hamburg ja schon ein paar Wochen in der Messe gesehen. Du hast gesagt, du wirst jetzt auch auf anderen Messen sichtbar sein. Was hast du so vor kurzfristig und was hast du jetzt langfristig hier als Poké-Geotube vor?
Was ich gerne mache, mein Hobby zu vergrößern. Also wir möchten eigentlich gerne noch den Shop vergrößern.
Okay.
Ist schon groß, aber wir wollen den verdoppeln eigentlich.
Okay.
Finde ich sogar noch vergrößern. Wir sind immer im Zwiespalt, gehen wir den nächsten Schritt und der nächste Schritt ist noch eine größere Bude zu holen letztendlich.
Ja.
Ich meine, wir haben einen kleinen Shop drin. Es wird immer größer, je weiter du reingehst sozusagen. Das wäre nochmal ein Ziel, dass wir nochmal ein Stück professioneller werden im Bereich Verpackung. Also das, es ist jetzt alles ein Prozess. Ne? Also
man sieht schon, wie langweilig so ein
Prozess ist. Ja, genau. Ja.
Also, die Vision
ist interne. Ich bin leider
Business-Kasper.
Ja, Business. Ja, genau. Irgendwie Barcode-Scan und alles. Das ist solche Sachen noch.
Besseres Kassensystem.
Genau. Ich bin ja auch ITler. Das bin ich mir hinterher. Aber Streaming machen wir ja schon fast 24 Stunden. Wir haben jetzt einen zweiten Kanal, also wir streamen mittlerweile parallel, dass das noch ausgeweitet werden. Wir sind gerade dabei, ein geheimes Projekt, das darf ich jetzt nicht sagen, ist auch nicht in Deutschland. Sind wir auch dabei.
Cool.
Das kommt auch noch.
Du darfst mal irgendwas nicht sagen, das kommt selbst
ja nicht. Ja, normalerweise bin ich immer sehr
offen. Ja, aber spannend. Genau. Also das will ich auch gar nicht glauben.
Ja, genau.
Das respektiere ich.
Das kommt auch noch höchstwahrscheinlich. Aber ich glaube, Stores, wir sind überall super gut gerade aufgestellt, muss ich sagen. Wir sind super glücklich. Online-Shop ist super gut aktuell. Und dann haben wir Grading super gut. Also wir wissen gar nicht, wo wir noch besser sein können, weil jetzt müsstest du wieder mehr Mitarbeiter einstellen. Und gerade haben wir so eine coole Waage. Mit den Verpacken läuft super schnell. Und ich kann mich aktuell gar nicht beklagen, außer der Offline-Store. Dass der noch ein bisschen größer wird, da wünsche ich. Das ist aber eine persönliche Sache dann wieder.
Gut, und dann, was ist die große Vision? Bleiben wir mal 5 Jahre. Was passiert?
Ich will gar nicht größer werden. Mir reicht das so.
Also
je größer, also ich bin ja jetzt schon dabei, Mitarbeitermanagement. Das hatte ich vorher nie mit 3-4 Leuten. Und das ist schon manchmal sehr zeittreibend.
Ja, die Leute haben ja auch ein Leben, da passieren ja auch Dinge. Das hat man so als Unternehmer gar nicht, dass man dafür verantwortlich ist.
Genau, das ist so. Das habe ich jetzt immer, dass man miteinander mal redet, dass man Meetings hat und so. Das hast du früher, wenn du 2-3 Leute hast, nicht. Und das kommt jetzt so langsam ins Spiel. Und du musst natürlich viel Verantwortung jetzt abgeben. Ne? Also das ist auch gut so, dass ich richtig gute Mitarbeiter hier habe, muss ich auch mal sagen, dass ich mich auf die verlassen kann und auch vieles abgeben kann. Sonst könnte ich gar nicht eine Familie gründen, weil ich sonst immer noch hier wäre.
Ja. Genau. Marvin, man sieht, glaube ich, dass du hier so viele, vielen Dank dafür, dass du so viele ehrliche Worte sagst. Das Zweite ist, das Hobby ist geil. Man merkt auch, auch wenn du so viel mit Prozessen und Firma und Kind und so weiter, man merkt doch immer, wie sehr Pokémon dir am Herzen liegt. Ja. Also gerade so, sag ich mal, wenn wir off the record sind, wenn wir hier reinkommen, du freust dich darüber, dass ich mich so freue.
Ja.
Also ich komme hier rein und sage, ey, das hast du, das machst du. Das finde ich erstmal ganz, ganz toll. Also riesen Kompliment dafür, dass du das so beibehalten hast.
Und ich sage immer mal, ihr müsstet mal einfach bei mir zu Hause vorbeikommen. Also wirklich, ich meine...
Da ist richtig
geil. Das ist richtig cool.
Wie findet deine Frau das?
Wenn du vorbeikommst?
Nein, das finde ich super, Nein, die Sache.
Nein, ich habe einen eigenen Bereich sozusagen.
Also so ein richtiges Spielzimmer.
Ja, quasi. Also es ist nie aufgeräumt, weil immer mehr Kram dazu kommt, aber ich bin ein großer Sammler, es ist wirklich so. Ich habe immer so manchmal das Gefühl, dass ich denke, ich mache nur Geld oder Investment oder was auch immer. Oder ich bin da, keine Ahnung, das denken immer viele, bin ich aber nicht. Ich habe eine super schöne Sammlung, also kommt immer gerne. Ich mache vielleicht mal ein Video dazu.
Musst du machen, unbedingt.
Ja. Aber das, ich habe eine schöne Sammlung, sage ich mal. Weil ich wirklich ein Sammler bin auch. Ne? Ich habe das jetzt hier nicht nur wegen Money gemacht oder was auch immer, sondern ich mache das wirklich wegen meiner Leidenschaft. Und alle sammeln, die hier arbeiten und so weiter. Hier hat keiner Bock, letztendlich auch scheiß Pokémon oder so zu schaffen.
Ja, ne? Das ist ja, so. Ja. Gut, in dem Sinne, lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Danke, dass du hier immer ein treues Mitglied des Poketalks bist, dass du auch sagst, du baust hier was mit auf, du machst hier was, wir versuchen die Community zusammenzukriegen. Ja. Wir hatten im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen, wir haben ein paar Ideen, was wir vielleicht mal irgendwie zusammen machen können. Ich bin da immer kreativ, ist versprochen, wir machen das jetzt auch weiter, wir ziehen das jetzt durch, es müsste was Schlimmes passieren. Gott verhüte, wird nicht passieren.
Ja.
Aber zu guter Letzt ist es ja gute alte Tradition. Du hast die letzten Worte in diesem Podcast. Du kannst sagen, was immer du willst. Du kannst was Privates erzählen, du kannst irgendwo zu aufrufen, du kannst etwas ganz anderes erzählen. Das Einzige, was du nicht sagen darfst, ist Danke für die Einladung, Andreas.
Okay.
Sonst kannst du sagen, was du möchtest, was dir wichtig ist und was du gerne dieser Pokémon-Community mitteilen möchtest.
Ja. Ich wollte gerade sagen, vielen Dank, aber das sage ich diesmal nicht, weil man es immer so sagt, man es immer. Ja, das ist eine gute Frage. Ich sage immer dazu, dass man diese Ellenbogengesellschaft auch in der Pokémon-Community eigentlich brauchen wir nicht. Wir sind eine coole Community, wir haben ein Hobby, wo wir letztendlich alles mit verbinden, sei es Familie, Freundschaft oder auch eine geile Sammelleidenschaft. Und das, glaube ich, wird oft vergessen und dass man eher in der Community zusammenrückt, anstatt immer... garstig, der andere zieht eine tolle Alte, dass man denn da drauf sauer ist oder was auch immer. Das verstehe ich manchmal immer ganz oft nicht. Das haben wir im Stream ganz oft. Jemand zieht eine schöne Karte und dann meckert jeder, oh, eine scheiß Off-Center oder das brauchen wir alles gar nicht. Ja? Wir haben ein geiles Hobby und das sollten wir auch ausleben und auch nach außen tragen, weil wir sind keine Nische, wir sind Deutschland.
Oh, schön. Ja. In dem Sinne, ciao.